die 2x30 ist eigentlich immer so eine Faustregel, beziehungsweise was man sich, finde ich, auch gut merken kann. Einmal die 30 Pflanzen und einmal in der Woche und einmal die 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das, finde ich, ist so griffig.
Unser biologisches Alter, unsere sportliche Leistung und unsere Regeneration. All das können wir nicht nur über unser Training steuern, sondern auch über unseren Teller. Hier kommt die anti-entzündliche Ernährung ins Spiel. Denn stille, unsichtbare Entzündungen im Körper beschleunigen nicht nur Zellschäden und lassen uns schneller altern, sondern haben natürlich auch einen Effekt auf unsere Fitness. Was hinter dem Konzept einer anti-entzündlichen Longevity-Ernährung steckt, verrät uns in dieser Folge Ernährungsberaterin Dr. Isabel Hessmann. Sie bringt über 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet Ernährungswissenschaft mit, ist als Expertin regelmäßig auch beim WDR zu sehen und ist mehrfache Kochbuchautorin. Von ihr erfahren wir, wie Entzündungen mit dem Altern zusammenhängen, welche Ernährungsmuster uns helfen, gesünder, belastbarer und länger leistungsfähig zu bleiben und welche Rolle verschiedene Makro- und Mikronährstoffe dabei spielen. Wie wirken sich zum Beispiel Zucker, Milch oder auch angebliche Superfoods wie Kurkuma oder Spirulina auf die Zellgesundheit aus? Die Antwort gibt's gleich, zusammen mit alltagstauglichen Tipps, wie du anti-entzündlich isst, ohne in starre Regeln zu verfallen. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Hallo Isabel, schön, dass es geklappt hat und herzlich willkommen im Achilles Running Podcast.
Ja, hallo lieber Elliot, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, freue mich auf unser Gespräch.
Ja, das wird spannend, ich freue mich auch schon sehr. Und dadurch, dass es ja um Ernährung heute gehen soll, darf ich dich vielleicht mal ganz frech fragen, was heute schon so auf deinem Speiseplan stand und ob da vielleicht irgendwas Anti-Entzündliches dabei war.
Natürlich war da was Anti-Entzündliches dabei und auch meine besten Longevity-Geheimnisse habe ich natürlich heute auch schon bei meinem Frühstück und auch bei meinem Mittag Essen integriert. Also mein Frühstück ist eigentlich meine Classic Breakfast Bowl gewesen mit Quark, meinem selbstgemachten Granola, was eben nur aus Nüssen und Kernen besteht. Bisschen Banane ist noch mit drin, bisschen Olivenöl ist noch mit drin als gutes Fett. Flohsamenschalen, also Ballaststoffe für die Verdauung. Und heute Mittag hatte ich das Vergnügen, eingeladen worden zu sein zum Essen, war in einem schönen Restaurant in Düsseldorf und habe da Fisch tatsächlich gegessen, Fisch und Gemüse. Das war auch sehr, sehr köstlich. Also so gesehen, da war da schon eine ganze Menge an guten Lebensmitteln und anti-entzündlichen Ingredienzien dabei.
Ja, spannend. Da höre ich auch schon direkt beim Fisch den Omega-3 irgendwie im Hinterkopf mit raus.
Darum wird's zugegebenermaßen war es, glaube ich, ein Seelachs, also ein fettarmer Fisch. In dem Fall also dann tatsächlich keine Omega-3-Fettsäuren, aber du bringst mich drauf. Meinen Löffel Algenöl muss ich gleich noch nehmen, weil dann habe ich das tatsächlich noch nicht abgedeckt.
Ja, das fehlt Omega-3 für heute noch. Nehme ich auch. Super spannend. Da sehen wir schon, in welche Richtung es geht. Ja, sehr gesund auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei mir sieht es zurzeit auch sehr gesund aus. Ich mache nämlich, ich nehme an einer Challenge teil, die ich gefunden habe, in der man innerhalb einer Woche 30 verschiedene Pflanzen essen soll. Das soll gut fürs Mikrobiom sein, habe ich gehört.
Ja, auf jeden Fall. Die Eat the Rainbow Challenge sozusagen. Ne? 30 pflanzliche Produkte pro Woche. Wie weit bist du denn schon gekommen? Wie viele hast du denn schon? Wie viel Tag ist es und wie viele Produkte hast du schon?
So, wir sind jetzt ja bei Dienstag. Also ich mache jede Woche für sich sozusagen. Letzte Woche habe ich nur 26 geschafft. Diese Woche starte ich aber härter durch, habe ich schon 12. Und ich meine, es ist erst Dienstag, also da bin ich guter Dinge, dass ich schaffe.
Diese Woche schaffst du es auf jeden Fall,
Aber man merkt schon, ist gar nicht so leicht, weil man dann doch eben oft auf dieselben Lebensmittel im Alltag zurückgreift. Da war ich doch überrascht.
Das stimmt. Man hat so seine Favoriten, aber das ist tatsächlich ja eben auch gerade das Spannende an dieser Challenge, dass es darum geht, auch die Abwechslung mit reinzubringen. Und dabei hilft uns eben diese Regenbogenernährung, dass man sich so ein bisschen an den Farben orientiert. Ja. Habe ich schon was Gelbes, habe ich schon was Oranges, was Grünes, was Violettes, was Blaues? Weil all diese ganzen Inhaltsstoffe oder diese sekundären Pflanzenstoffe sind es ja eigentlich großteils, haben alle individuell eben auch noch eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit und wie du auch total richtig gesagt hast, insbesondere auf das Mikrobiom, also auf die Gesundheit des Darms und auf die Vielfalt der guten Bakterien. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, eben viel Obst und Gemüse zu integrieren, das weiß man ja, ne? Das ist ein alter Hut, da sagen jetzt alle Zuhörer, ja komm, erzähl was Neues. Wenn ich jetzt sagen würde, doch essen Sie mal ein bisschen mehr Gemüse, das wäre schon gut. Sondern die Neuigkeit dahinter ist eigentlich, diese Vielfalt auch zu integrieren und dass wir davon auch profitieren und eben auch mal raus aus der Komfortzone ist schon fast zu viel. Man kann eben wirklich auch neue Sachen entdecken, die auch total viel Spaß machen, die man wirklich neu integrieren kann in seinen Speiseplan, finde ich. Also sich auch mal rantrauen an, keine Ahnung, Radicchio, Artischocke, was man sonst vielleicht immer links liegen lässt. Einfach mal sagen, ach komm, das nehme ich jetzt mal mit. Und dann denkt man vielleicht, oh wow, schmeckt, geht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich habe schon Spaß an der Challenge und das ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung an unsere HörerInnen da draußen direkt, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt. Kann ich empfehlen. Ist natürlich, wie du sagst, ein bisschen aus der Comfortzone raus, aber wenn man danach vielleicht sogar Lebensmittel beibehält und die dann öfter in die Ernährung integriert, ist das ja für alle ein Win-Win. Deshalb, kleine Empfehlung an der Stelle.
Definitiv. Und ist auch für unser Thema Longevity ganz wunderbar geeignet, weil natürlich die antioxidative Ernährung, die antientzündliche Ernährung eine große Rolle spielt für die Junghaltung und Gesundhaltung der Zellen. Aber ich will noch nicht vorgreifen.
Ja, also du hast gerade schon gesagt, antientzündliche Ernährung ist heute ja unser Thema. Super spannend für mich, weil ich natürlich auch selber sehr viel Sport mache, aber auch, weil ich selbst eine Hautautoimmunkrankheit habe. Gibt's ja gar nicht so wenig Leute, die das haben. Und für beide Bereiche soll ja antientzündliche Ernährung förderlich sein. Und obendrauf soll sie uns auch noch jung halten. Also nur Gutes irgendwie. Longevity und Entzündungen scheinen also nicht zusammenzupassen. Daher das direkt erstmal meine erste Frage. Warum gelten Entzündungen überhaupt als zentraler Gegenspieler der gesunden Alterung? Das ist ja vielleicht erstmal gar nicht so, wenn man nicht weiß, gar nicht so klar.
Auf jeden Fall, nein, definitiv. Und es ist, glaube ich, auch an der Stelle wichtig zu differenzieren zwischen akuten Entzündungen und diesen stillen Entzündungen, also diesen chronisch niedrigen Entzündungen. Also nicht die, wo ich mir vielleicht mal den Finger schneide beim Kochen oder wo ich hinfalle und mir irgendwie das Knie aufschlage, wo das ja auch total Sinn macht, dass der Körper da eine Entzündung hinschickt, akutes Problem. So wird Wärme hingeschickt, Rötung, Schwellung und so weiter. Das macht auch alles Sinn. Das heißt, ich habe eine starke Entzündungsreaktion. Der Körper macht das, was zu tun ist, damit die Heilung eintritt. Und dann ist es aber auch irgendwann wieder gut. Na, dann ist es im Idealfall dann auch verheilt und dann kann die Entzündung auch wieder abklingen. Und bei diesen stillen Entzündungen ist das alles deutlich niedrigschwelliger. Das heißt auch nicht so präsent, auch nicht so wahrnehmbar für uns. Deswegen auch stille Entzündungen, weil man eigentlich auch lange Zeit gar nicht merkt, dass da vielleicht irgendwelche Entzündungsherde in uns schwelen. Aber sie sind dann eben da, können durch verschiedene Faktoren auch ausgelöst werden und eben auch die Zellalterung begünstigen, dieses sogenannte nennt sich tatsächlich so Entzündungsaltern oder eben auch Inflammaging ist tatsächlich auch so ein feststehender Begriff. Plus natürlich, dass diese Entzündungen Krankheiten begünstigen können. Diese typischen Alterserkrankungen, ich setze es deswegen so in Anführungszeichen, weil ich der Auffassung bin, dass die nicht zwangsläufig mit dem Alter kommen müssen. Also es gibt auch ein Leben ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 oder Parkinson oder Demenz. Die müssen uns nicht zwangsläufig ereilen. Also wir haben eben auch wirklich einige Werkzeuge in der Hand, um die zu vermeiden, was nicht heißt, dass ich eine hundertprozentige Gewähr geben möchte, dass das auch so ist. Manchmal ist das Schicksal auch eine Bitch und es ereilt einen auch irgendwas, obwohl man alles dafür getan hat, es nicht zu bekommen. Aber natürlich kann man das Risiko minimieren und ich glaube, das ist das, worum es dann letztlich auch geht hier, dass wir Menschen Tools an die Hand geben, wie sie das möglichst vermeiden können, um ein langes, fittes, gesundes Leben zu führen. Weil nur alt werden ist auch nichts. Man will ja idealerweise auch gesund dabei bleiben.
Total, genau, richtig. Ja, das ist das Ziel von uns allen, glaube ich. Ja, genau. Okay, du hast jetzt schon angesprochen, gerade stille Entzündungen sind dann so verantwortlich für ja, das verschnellte Altern oder zumindest das nicht so gesunde Altern. Also kann man sagen, wenn man diese stillen Entzündungen kontrolliert, dass man dann das biologische Altern auch verlangsamen kann, andersherum?
Doch, also auf jeden Fall ist da ganz viel dran. Ich glaube schon, dass, dass es zentral auch darum geht, Entzündungen zu kontrollieren, möglichst auch zu vermeiden, erstmal zu verstehen, wie kann ich die eigentlich auch vermeiden. Ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, nur diesen Aspekt rauszugreifen, weil es natürlich noch andere Faktoren gibt, die da mit reinspielen in einen gesunden Lifestyle, also natürlich ausreichend Bewegung, wem sage ich das? Das ist jetzt auch nichts Neues, aber ausreichend Schlaf, Stressmanagement, nicht rauchen, möglichst wenig oder kein Alkohol spielt sicherlich auch mit rein, aber auch sowas wie soziale Kontakte, Sinnhaftigkeit im Leben, also ein Grund, morgens aufzustehen und zu sagen, ich habe dieses und jenes vor, das erfüllt mich auf eine Art. Das sind auch alles wichtige Faktoren für Longevity und für Langlebigkeit. Und das hat jetzt nicht direkt was mit Entzündungen zu tun. Aber ja, Entzündungen zu kontrollieren, sich darüber bewusst zu sein, spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ja.
Okay. Und wie entstehen gerade diese stillen Entzündungen denn? Und weil ich habe das auch wirklich schon öfter im Kontext Sport auch gehört, dass gar nicht so wenig, gerade auch ProfisportlerInnen, tatsächlich unter sowas leiden. Kommt jetzt für manche vielleicht ja eher überraschend, weil man ja denkt, Sport ist immer irgendwie gut, verbessert eigentlich immer alles rund um den Stoffwechsel etc. Aber scheinbar sind ja auch zum Beispiel Hochleistungs- oder sehr ambitionierte SportlerInnen nicht vor stillen Entzündungen gefeit.
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, wichtig, erstmal zu verstehen, dass stille Entzündungen entstehen können durch freie Radikale, sogenannte freie Radikale, die natürlicherweise jetzt Sport oder Nicht-Sport erstmal hinten angestellt in unserem Stoffwechsel entstehen. Also zum Beispiel bei der Zellatmung oder auch beim Zuckerstoffwechsel, also Glukosestoffwechsel ist auch was, wo tendenziell mehr freie Radikale entstehen, aber auch durch äußere Einflüsse, also Sonnenlicht und Rauchen, Umweltbelastungen und so weiter. Und das kann unsere Zellen schädigen, diese freien Radikale. Ich finde, der Name sagt eigentlich auch schon, dass die irgendwie was vorhaben, ein bisschen radikal sind, ja, und sich irgendwie abreagieren wollen, sozusagen im Körper. Und da kommt dann eben tatsächlich diese anti-entzündliche Ernährung ins Spiel. Erstmal vielleicht auch zum Verständnis, was sind Antioxidantien, also zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin E, Carotinoide, Flavonoide, Polyphenole, Lycopin, also auch diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, diese farbgebenden Substanzen in Obst und Gemüse, aber auch in Tee, in dunkler Schokolade. Und dann fand ich selber mega spannend, dass als mir einmal das wie Schuppen von den Augen fiel und ich begriffen habe, warum helfen denn jetzt diese Antioxidantien? Also was machen die? Ne? Wir haben hier das freie Radikal in der blauen Ecke und möchte jetzt da unbedingt irgendwie eine Zelle sich vorknöpfen und der ein blaues Auge verpassen. Und dann kommen halt diese Antioxidantien, die dann eben ein Elektron sozusagen abgeben. Und dadurch das ehemals freie Radikal dann auf einmal auf sanftmütig programmieren und dem eben diese Aggressivität nehmen, indem die ein Elektron abgeben. Das ist eigentlich der biochemische Hintergrund des Ganzen. Und ich finde, dass, wenn man das einmal so verstanden hat, dann wird das auch so greifbar. Also ich fand das mega spannend. Und vielleicht geht es dir oder dem einen oder anderen Zuhörer auch so, dass man einfach mal weiß, okay, da findet auf Zellebene oder auf biochemischer, auf Molekülebene ist es ja letztlich sogar das statt, dass man nicht nur sagt, ja komm, hier ist mal ein bisschen Brokkoli, da ist auch ganz gut Chlorophyll drin und so, ne, gut für die Zellen, sondern dass man so ein bisschen versteht, okay, so ist also da der Ablauf.
Ja, super spannend, ist sehr praktisch, da mal so ein Bild wirklich vor Augen zu haben, weil natürlich Antioxidantien ein super vager Begriff ist, wenn man nicht genau die Hintergründe kennt.
Genau.
Ja, spannend. Und inwiefern, ja, können uns dann quasi Antioxidantien auch gerade, also gerade uns SportlerInnen da unterstützen? Wieso neigen wir auch vielleicht zu chronischen, vielleicht auch nur niedrigen Entzündungen? Ich kann mir vorstellen, dass ja auch der Grad der Entzündung da sehr entscheidend ist, oder?
Ja, also natürlich, Sport ist, hast du vorhin schon gesagt, immer eine gute Idee, gar keine Frage. Aber es entstehen eben beim Training und auch beim intensiven Training natürlich auch freie Radikale. Die machen auch ein Stück weit Sinn, weil sie eben auch fürs Muskelwachstum eine Rolle spielen, auch für Gedächtnisleistung im Übrigen. Also ein völlig unentzündliches, radikalfreies Sein ist auch nicht der Sinn des Lebens. Also so gewisse Stressoren machen auch irgendwo Sinn. Wir sind als Menschen, glaube ich, auch dafür geschaffen, uns gewissen Stressoren auszusetzen. Das liegt, glaube ich, auch in unserer DNA. Wenn wir uns überlegen, dass unsere Vorfahren vor 10, 20, 30.000 Jahren eben ja auch nicht hier gemütlich im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer bei immer gleichen Temperaturen saßen und immer den Kühlschrank voll hatten, sondern eben auch die gewisse Stressor zu ertragen hatten, Nahrungsmangel, Kälte, Hitze und damit irgendwie klarkommen mussten. Das ist auch ein Teil unserer Evolution und unseres Weiterkommens. Von daher macht es auch Sinn. Aber in unserer heutigen Welt wiederum ein zu viel ist dann eben auch schwer von Nachteil und so eben auch beim Training natürlich. Mhm. Ne? Also letztlich ein zu hohes Aufkommen an freien Radikalen beziehungsweise Entzündungsprozessen im Körper lässt uns auch verletzungsanfälliger werden, führt zu Überlastung, weniger Performance dann vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag, Ermüdungsbrüche, möglicherweise Muskelverletzungen. Sollte sich von daher schon die Waage halten, aber eben auch die Botschaft, es muss jetzt nicht auf ein Null-Level reduziert werden. Das wäre auch nicht der Schluss, der ich jetzt hier aus unserem Gespräch gezogen werden sollte.
Okay, also ein gewisser Reiz durch vielleicht Entzündungen ist absolut in Ordnung und auch normal und natürlich kann man da rausziehen. Genau. Aber wenn es zu viel wird, wirkt sich zum Beispiel schlecht auf die Performance oder auch die Gesundheit im Endeffekt aus.
Genau, Regeneration, Leistungsfähigkeit, einfach auch Gewebsgesundheit und so weiter.
Ja. Und Alterung scheinbar.
Und Alterung, ja, auf jeden Fall, richtig, natürlich.
Mhm. Okay, und wie werden solche Entzündungswerte oder welche Entzündungsmarker werden dann eigentlich gemessen? Also wie kann ich mir vorstellen, wird sowas überhaupt bestimmt? Woher weiß ich überhaupt, wo meine Entzündungen stehen oder wo nicht?
Ja, man kann natürlich ein Blutbild beim Arzt machen lassen, so die klassischen Parameter und Faktoren, die da bestimmt werden, ist das CRP, also dieses C-reaktive Protein. Das ist ein relativ allgemeiner und eher unspezifischer Entzündungsmarker, ist aber so das Klassische, was Ärzte dann auch mit bestimmen. Ansonsten Interleukine werden dann auch noch bestimmt, da gibt es verschiedene Untergruppen, die sind schon ein bisschen spezifischer und können auch mit bestimmten, ich nenne es jetzt mal Alterungsprozessen, irgendwie Muskelabbau, Insulinresistenz, kardiovaskuläres Risiko und so weiter, können die auch mit in Verbindung gebracht werden. Das ist auf jeden Fall nochmal spannend zu ermitteln und was natürlich auch bei mir in der Praxis für Ernährungsberatung, was ich mit den Leuten mache, ist auch gerne eine BIA-Messung, also eine Bioimpedanzanalyse, wo wir die Körperzusammensetzung ermitteln, wo natürlich Fettmasse, Muskelmasse und so weiter auch sehr detailliert auf die Nachkommastelle genau beziffert werden kann. Aber eben auch das viszerale Fett, also das tiefliegende Bauchfett. Und das ist ja ein Entzündungstreiber schlechthin, ne, im Gegensatz zu dem relativ trägen Fettgewebe, was man vielleicht am Oberschenkel hat oder am Po oder wo auch immer, ist eben dieses viszerale Fett, das tiefliegende Bauchfett, hormonell aktiv und eben auch leider ein Entzündungstreiber, also schüttet Entzündungsstoffe aus, auch bestimmte Zytokine, ne, Adipozytokine, und die machen dann, wenn man mehr oder weniger 24/7, das Bauchfett hat man ja immer dabei, ne? Das ist jetzt unabhängig davon, ob ich Sport mache oder nicht, oder Glucose esse oder nicht, oder in der Sonne liege oder nicht, habe ich quasi da mein Dauerfeuer eigentlich dabei. Und das ist deswegen eben so besonders gefährlich und deswegen bei mir in der Ernährungsberatung auch oft ein zentrales Thema. Es geht nicht immer nur um Abnehmen und schlank werden und so weiter. Es geht aber tatsächlich bei diesem Fett, bei dem viszeralen Fett, auch darum, das zu reduzieren, weil das hat nichts mit Ästhetik zu tun. Klar, Bauch schön oder nicht schön, ne, kann man auch drüber reden. Die meisten finden es nicht so schön. Mhm. Aber dieses Fett macht tatsächlich Sinn zu reduzieren, um das Entzündungsgeschehen drastisch zu reduzieren im Körper und damit einfach auch die Gefahr von Erkrankungen zu minimieren. Wie gesagt, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hauterkrankungen können auch eine Rolle spielen, Demenz, Parkinson, das sind alles Erkrankungen, die man nicht haben will, wo wir aber mittlerweile eben wissen, dass die häufig einen entzündlichen Hintergrund haben und deswegen eben das Bauchfett finde ich ein ganz wichtiges und auch oft unterschätztes Thema, auch tatsächlich bei schlanken Personen manchmal, das sind nicht immer nur die, wo man ohnehin sagt, das sind die Übergewichtigen oder Adipösen. Manchmal haben die sogar weniger Bauchfett. Es gibt ja auch kräftige Menschen, die sehr sportlich sind.
Stimmt,
und gute Muskelmasse haben und gar nicht mal so viel Bauchfett. Und es gibt wiederum aber auch die, die eigentlich von der äußerlichen Statur her schlank sind, die auch einen normalen BMI vielleicht haben, Body Mass Index, und wo man denkt, ja, alles in Ordnung. Aber das sind dann halt diese Skinny-Fett-Leute, die Tofis, also Thin Outside, Fat Inside, die eben durchaus eine beträchtliche Menge, teilweise 3-4 Liter viszerales Fett eben auch unsichtbar mit sich rumschleppen, und die haben genauso ein Risiko. Ne? Es ist nicht nur immer dick, ist gleichzeitig hier krank und so weiter, sondern es können eben auch schlanke Menschen Bauchfett haben, und deswegen macht es total Sinn, da vielleicht auch mal so eine BIA-Messung zu machen, um sein persönliches Risiko auch zu evaluieren.
Ja, finde ich total wichtig, dass du es gerade angesprochen hast, dass man das Leuten per se nicht ansieht, ne?
Ja.
Dass das viszerale Fett da tatsächlich eine große Rolle spielt, aber auch so unterschwellig, man kriegt es halt nicht mit. Ich habe mich gerade, als du das erklärt hast, auch gefragt, würde man dann auch wirklich sehen, dass, also wenn man jetzt das tiefsitzende Bauchfett reduziert, würde man dann in Blutbildern zum Beispiel schnell sehen, dass da auch Entzündungswerte runtergehen? Hat man da dann wirklich so direkt diesen, den Proof, dass das funktioniert?
Also man sieht es tatsächlich gut dann wieder in der BIA-Messung, also wenn man eine erneute BIA-Messung macht, das stelle ich oft fest, wenn die Leute dann intensiv auch an ihrer Ernährung arbeiten oder die entsprechend umstellen, dass wir da teilweise auch in 2, 3, 4 Wochen schon signifikante Unterschiede feststellen können. Und ich sehe es dann oft auch an Begleiterscheinungen oder Erkrankungen, die Menschen haben, dass die zum Beispiel ihren Bluthochdruck deutlich reduzieren konnten, dass die Medikamente absetzen oder reduzieren konnten, dass die sich wacher und fitter fühlen, besser schlafen, besseres Leistungslevel haben. Sowas merke ich auf jeden Fall. Und manchmal auch beim Blutbild merkt man auch Unterschiede. Also was dann häufig der Fall ist, dass sich Cholesterinwerte verbessern, Triglyceride verbessern, wenn man da die Ernährung umstellt. Das geht teilweise auch sehr schnell. Das ist auch manchmal nach 3, 4 Wochen schon feststellbar. Die Entzündungswerte kann auch ein bisschen länger dauern, aber bei den anderen Triglyceride, Cholesterin, da weiß ich es sehr sicher, dass das teilweise auch wirklich schnell geht. Und das ist natürlich alles auch wahnsinnig erfreulich und motivierend, weil es gibt nichts Motivierenderes und Besseres in einer Ernährungsumstellung, wie wenn Sachen funktionieren und messbar sind.
Ja.
Und wenn du Dinge änderst und es funktioniert nichts, gibt es nichts Frustrierenderes. Also dann schmeißt man auch die Flinte ins Korn. Also man braucht einfach auch Erfolge, sichtbar, spürbar, messbar idealerweise. Und dann bleibst du auch dran, weil dann lohnt sich auch, dass du was veränderst.
Total, ja. Mhm. Ja, wenn man jetzt auf Menschen geht, die nicht krank sind, viele von unseren HörerInnen sind ja schon, sag ich mal, sehr sportbegeistert, ernähren sich vielleicht auch schon gesund. Warum könnte man sagen, dass eine anti-entzündliche oder eine entzündungshemmende Ernährung, abgesehen vielleicht von der Longevity, trotzdem vorteilhaft sein kann? Also gibt es da irgendwelche noch Motivatoren, warum es trotzdem für uns auch relevant ist?
Ja, also man profitiert eigentlich auf allen Ebenen von einer entzündungshemmenden Ernährung, von einer antientzündlichen Ernährung. Also natürlich auf Ebene der Zellgesundheit. Wenn weniger Entzündungen vorhanden sind, erleiden die Zellen natürlich auch weniger Angriffe. das definitiv auch für die Regeneration, also dass die Reparatursysteme auch einfach mal entspannen können, ne? Entspannen in Anführungszeichen. Also dass diese ständigen Reparatursignale, die stressen ja auch irgendwo die Zellen. Also dass einfach mal jetzt banal gesagt Ruhe im Karton ist auch so ein bisschen. Dann aber auch für die Gefäßgesundheit total wichtig, weil letztlich, das ist auch immer noch, finde ich, eine total spannende Sache, Entzündungen in den Gefäßen, im Endothel, also der Innenschicht der Blutgefäße, wenn wir dort Entzündungen haben, ist das ja ein großes Risiko eben auch für Arteriosklerose und Plaques. Es ist ja gar nicht unbedingt immer nur ein hoher Cholesterinspiegel, das ist immer das, was so gerne mal gesagt wird oder was so in den Köpfen von den Leuten drin ist. Ja, Cholesterin ist hoch, also kriege ich Arteriosklerose. Nee, kriegst du erstmal noch nicht. Es ist immer die Kombination von viel Cholesterin, insbesondere LDL-Cholesterin, plus einem Entzündungsgeschehen im Körper. Also man kann sich das so vorstellen, dass das LDL da im Blut entlang fließt und erstmal denkt, ach, das ist ja hier ganz chillig, ich fließe jetzt ja hier mal so lang und mache irgendwo meinen Job. Das hat ja auch einen Job. Wir brauchen ja im Übrigen auch Cholesterin, ne? Also Cholesterin ist ja auch ein wichtiger Baustein für unsere Hormone erstens. Also ohne Cholesterin kein Östrogen, kein Testosteron brauchen wir auch als Baustein. Ich vergleiche das immer so mit dem Einbauschrank in der Küche. Dafür ist Cholesterin eine gewisse Festigkeit, Stabilität in den Zellen, also dass die einfach irgendwo so eine gewisse Struktur und Festigkeit haben. Also dafür brauchen wir das LDL letztlich auch und das Cholesterin. Das bringt ja das Cholesterin in die Peripherie, während das HDL, das vermeintlich bessere, das Cholesterin wieder zurückbringt, dass es ausgeschieden werden kann. Deswegen denkt man, das eine ist schlecht, weil es das in den Körper reinbringt. Das andere wäre gut, weil es aus dem Körper rausbringt. Mhm. Aber beide haben schon ihre Funktion. Und das LDL wird erst dann zu einem Problem, wenn es oxidiert. Und Oxidation hat halt immer was zu tun mit Entzündungen und mit Sauerstoffmolekülen. Und erst dann ist es ein Problem. Also diese Kombination von Entzündungsgeschehen und eben diesem oxidierten LDL für die Gesundheit. Also lange Schleife haben wir jetzt gemacht, aber letztlich die Gefäßgesundheit, glaube ich, ist was jeden Menschen interessieren sollte.
Ah, ja.
Und natürlich auch ein gesundes und intaktes Immunsystem ist auch nochmal wichtig, weil wenn ich weniger Entzündungen da habe im Körper, dann muss das Immunsystem auch nicht mit so einer ständigen chronischen Überaktivität reagieren, weil das kennen wir auch. Manchmal richtet sich unser Immunsystem, unsere Immunantworten auch gegen Sachen, die eigentlich nicht Feinde sind. Also Autoimmunerkrankungen und Co. oder eben Nahrungsmittel oder Inhaltsstoffe, die man vielleicht vorher auch vertragen hat, auf einmal nicht mehr, kann auch immer mit einem aus dem Ruder gelaufenen Immunsystem in Zusammenhang gebracht werden. Also das heißt, es macht auch Sinn, das Immunsystem auch ein bisschen zu entstressen, dass sich das auch wieder besinnen kann auf die eigentlichen Aufgaben, die es hat und nicht denkt hier, ich muss jetzt hier überall irgendwie, da ist auch was, ich muss gegen alle hier irgendwie angehen. Ne? Also von daher glaube ich, dass jeder diverse Gründe finden kann, warum eine antientzündliche Ernährung für ihn auch Sinn macht. Aber abgesehen davon ist die ja jetzt auch gar nicht so schlimm, ne? Die ist ja eigentlich auch ganz lecker und die kann man ja wirklich auch ganz gut machen, finde ich. Die tut eigentlich nicht weh.
Ja, lass uns da gerne dann direkt reingehen und den Leuten zeigen, dass
das gar nicht so schnell ist. Ja, genau.
Genau. Was macht denn Ernährung antientzündlich? Also geht es da um die Makros, die Mikros? Geht es auch um die Qualität der Lebensmittel? Vielleicht sogar alles, könnte ich mir auch vorstellen.
Alles, genau. Alles, okay. Drei Ausrufezeichen, alles. Genau. Also letztlich, das haben wir vorhin ja auch schon gesagt, Gemüse ist natürlich schon das Nonplusultra. Es ist jetzt kein großes Geheimnis und keine große News, aber letztlich ist Gemüse sicherlich einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte. Zum einen wegen der sekundären Pflanzenstoffe, ne, was wir schon gesagt hatten, Lycopin, Carotinoide, Polyphenole und so weiter, diese farbgebenden Inhaltsstoffe, die eben diese besänftigende Wirkung haben auf die freien Radikale und denen eben ein Elektron spenden, damit die eben dann nicht mehr so aggressiv sind. Also das das ist der eine Part bei den beim Gemüse, aber auch der wegen der Ballaststoffe. Ballaststoffe sind natürlich auch in Gemüse reichlich enthalten, aber auch in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Ballaststoffe extremst wichtig. Ich denke, wir werden wahrscheinlich auch noch auf sie kommen. Deswegen will ich da jetzt noch nicht so sehr vorgreifen. Aber Ballaststoffe könnten wir jetzt sicherlich auch noch eine Stunde reden. aber machen wir erstmal hier sozusagen kleine Dotted List an wichtigen Charakteristika, was eine antientzündliche Ernährung ausmacht. Also Gemüse, Protein natürlich auch wichtig als, ich würde fast sagen, wichtigster Makronährstoff für uns. Ich würde sagen, mindestens 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag für Muskelaufbau, für Muskelerhalt, für die Blutbildung, für die Hormonbildung, für die Sättigung. Muskulatur natürlich allen voran, ohne Proteine geht gar nichts, Protein first sozusagen. Dann gute Fette spielen natürlich auch eine Rolle, werden oft vernachlässigt, beziehungsweise auch am schlechten Ruf, vor allem bei denen, die vielleicht noch schon in den 80ern auf dieser Welt waren, wo man ja alles fettarm gerne gemacht hat. Das war ja der große Trend. Da gab es ja eigene Marken von Lebensmitteln beziehungsweise Hersteller, alles Low-Fat. Das war das große Thema damals. Und man sieht ja, wenn man mal so guckt, wie in den letzten Jahrzehnten die Reise hingegangen ist, wenn man sich die Menschen anguckt, 50-60% der Menschen haben Übergewicht beziehungsweise dann ein Viertel Adipositas. Also hat uns jetzt nicht unbedingt in die richtige Richtung gebracht. Ja. Ach, da ist eine Katze.
Ah ja,
süß. Charlie, ja.
Für alle, klar, die uns auf YouTube gucken, sehen jetzt das Kätzchen, ja.
Ja, genau. Ja. War klar, dass auf jeden Fall mal ein Kätzchen vorbeikommt. Genau, und dann sicherlich noch ein Faktor neben dem vielen Gemüse und dem ordentlich Protein und den guten Fetten, also gute Fette vielleicht, um es mal auch beim Namen zu nennen, Olivenöl natürlich mit guter Ölsäure, Omega-3-Fettsäuren können wir vielleicht später auch noch drauf kommen, mit einem ganz hohen antientzündlichen Potenzial, also quasi fast ein Feuerlöscher, wenn man dem mal ein Icon geben möchte. Und dann natürlich eben auch Zucker ist wiederum das Gegenteil von gut dann in dem Fall, also Süßigkeiten und so weiter nicht, das nicht heißt, dass sie nicht vorkommen dürften, aber die würde ich sagen, im Rahmen einer antientzündlichen Ernährung nur in Maßen und wenn, dann eher im direkt nach den Hauptmahlzeiten und jetzt nicht so zwischendurch die Snackerei. Okay. Und das ist sowieso auch vielleicht noch ein Learning oder ein Aspekt der antientzündlichen Ernährung, lieber drei ausgewogene Hauptmahlzeiten, als sich so durch den Tag zu snacken mit vielen kleinen Mahlzeiten, weil das einfach Blutzuckerspitzen macht und der Blutzuckerspiegel sich so achterbahnmäßig durch den Tag schwankt. Ja. Und Blutzucker-Achterbahnfahrten machen immer auch Entzündungsprozesse im Körper, also verursachen eben auch freie Radikale. Und deswegen macht es einfach mehr Sinn, einfach auch mal Essenspausen einzulegen, um das ganze System zu beruhigen.
Ja, ich erinnere mich noch, dass vor Jahren damals so eine Weile auch dieser tolle oder eben halt nicht Ernährungsmythos umging, dass man lieber viele kleine Mahlzeiten am Tag essen soll, anstatt drei große. Das wurde ja jetzt glücklicherweise widerlegt. Gut, dass du es auch nochmal gesagt hast an der Stelle. Ja. Das spannend, wie sich da dann irgendwie auch die wissenschaftliche Evidenz dann irgendwann verändert hat.
Es gibt schon Trends und ich empfinde auch immer die Ernährungswissenschaft wirklich als immer noch sehr agile Wissenschaft, wo immer wieder auch für mich spannende Turnarounds auch stattfinden. Ja. Also wo ich auch lange mit gehadert habe und wo es ja jetzt wirklich auch nochmal neue Studien gibt, ist das Thema Süßstoffe. Mhm. Also ich habe auch gerne auf Süßstoffe draufgehauen, so nach dem Motto, nein, total ungesund und fürs Darmmikrobiom, das hat man auch wirklich lange in der Ernährungswissenschaft so gesagt. Das scheint jetzt tatsächlich auch zu kippen. Es fällt mir auch immer noch schwer, es zu sagen. aber es gibt tatsächlich recht gute und valide Studien, die zeigen, dass Süßstoffe eben doch nicht so schlimm sind, wie lange gedacht, dass Zucker deutlich schlimmer wäre, was nicht heißt, dass ich überall Süßstoff mit reinkippen soll, das ist jetzt auch klar, also es ist immer noch besser, ich sage jetzt mal, Wasser zu trinken, aber wenn ich jetzt mich entscheiden muss bei der Cola, dann ist es wohl besser, ich zitiere hierzu die Studien, die Cola Light zu nehmen, als die Cola mit Zucker dann an der Stelle, also es ist für mich auch immer noch mal ein bisschen neu, aber die Hinweise verdichten sich in diese Richtung.
Ja. Ja, spannend. Und an der Stelle muss ich noch mal einen kleinen Disclaimer geben. Wir reden dann ja von der Alltagsernährung und nicht von der Ernährung im Training. Also klar, wenn wir Zucker schnell brauchen, dann müssen wir natürlich Zucker zu uns nehmen und nicht Cola Light. Aber wir sprechen ja jetzt gerade von einem gewissen, also einem alltagstauglichen Ernährungskonzept.
So ist es, absolut. Genau, im Training ist das immer noch mal anders zu sehen. Ja. Da gibt es auch nicht dieses Kohlenhydrat-Bashing. Wenn jetzt hier ein Patient vor mir sitzt, der abnehmen möchte, dann würde ich da sagen, komm, lass den Weißmehltoast mal stecken. Ja. Und wenn jetzt hier der Sportler gleich sein Marathon läuft, dann würde ich sagen, guten Appetit, dann machen wir ordentlich Marmelade drauf und noch einen Orangensaft dazu. Wenn jetzt aber hier die 130 Kilo Person sitzt und sagt, ich möchte gerne abnehmen, würde ich halt was anderes empfehlen. Das muss man tatsächlich natürlich auch individuell sehen. Das ist voll gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast.
Ja. Ja, du hast da ja schon jetzt einige, also die wichtigsten Bestandteile einer antientzündlichen Ernährung uns quasi vorgestellt. Macht auch alles total Sinn. Ich frage mich, es gibt ja auch immer so Ernährungsmuster, die auch so eine Weile immer mal wieder so in den Medien sind. Ne? So die mediterrane Ernährung haben wir aktuell gerade sehr abgehypt. Zwischenzeitlich war es auch rein pflanzenbasiert. Dann gibt es die Okinawa-Diät, die ja von einer japanischen Insel stammt sozusagen, also einer Insel-Diät. Passen all diese Ernährungsformen auch auf die antientzündliche Ernährung, beziehungsweise nehmen die sich da Konzepte daraus raus? Könnte man sagen, dass eine dieser Ernährungsformen besonders antientzündlich ist? Oder ja, sollte man dann vielleicht doch nochmal seine eigene Mischung zusammenstellen und sich nicht eins zu eins nach einer davon richten?
Ja, also ich schwöre tatsächlich auf die mediterrane Ernährung, die ich wirklich auch als Inbegriff von antientzündlich betrachten würde, weil sie eben sehr reich ist an Gemüse natürlich, an Fisch, an guten Fetten. Also da haben wir ja schon, wenn wir unsere Checkliste uns nochmal vor Augen führen, schon mindestens 3-4 Häkchen gemacht, die natürlich auch plant-based es ist letztlich überlappend. Also diese ganzen Formen, finde ich, die haben auch gewisse Gemeinsamkeiten. Also die Betonung auf Gemüse, auf Vollkorn, auf Nüsse, Samen, auf Fisch, pflanzliche Produkte, das ist da ja irgendwo auch alles mit integriert. Wenig verarbeitete Lebensmittel, ursprüngliche Lebensmittel, nicht so viel Zucker. Finde ich, so eine gewisse Gelassenheit auch. Also ich finde sie alle gut machbar, umsetzbar, auch für den Alltag. Jetzt nicht so restriktiv, so ich sage jetzt mal Ananas-Diät-mäßig, sondern ich finde, dass sie auch alle eine Möglichkeiten lassen, sich da selbst drin zu finden. Also das, finde ich, hat schon gewisse Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Aber wenn man es jetzt mal so an einem Begriff festhalten möchte oder das, was ich in meiner Ernährungsberatung eigentlich auch oft sage, dann ist das eine mediterrane Ernährung. Und für die, die abnehmen möchten, würde ich auch immer eine mediterrane Low-Carb-Ernährung empfehlen. Aber eben dieser mediterrane Aspekt, das ist für die meisten auch visuell gut greifbar. Manchmal muss man auch noch einen Schritt zurücktreten und sagen, mit mediterran meine ich jetzt nicht die Pizza, Pasta, Tiramisu-Fraktion. Das gibt es tatsächlich manchmal auch, dass die Frage gestellt wird, sondern halt diese andere mediterrane Ernährung.
Ne? Ja, okay. Ja, und ich glaube, die meisten von unseren HörerInnen sollten die auch kennen. Ansonsten guckt dann doch mal rein. Natürlich ist nicht Pizza, Pasta gemeint. Sehr erstaunlich, wenn das die gesündeste Variante der Ernährung wäre.
Ja, ja.
Okay, dann lass uns gerne auch mal in bestimmte Nährstoffe reingucken. Ja. Also du hast ja jetzt schon gesagt, Zucker zum Beispiel ist tatsächlich eher entzündungsfördernd. Sollte man weitestgehend darauf verzichten in der Alltagsernährung. Wie sieht's mit anderen Nährstoffen aus? Gibt es da welche, die gerade für die Langlebigkeit vielleicht auch besonders wichtig sind?
Ja, also ich finde Omega-3-Fettsäuren, wir hatten sie vorhin auch schon mal ganz kurz genannt, halte ich für essentiell im Rahmen einer antientzündlichen Ernährung, weil sie eben wirklich so eine Art Feuerlöscher für die Systeme sind, weil sie Entzündungen wirklich lindern können. Ich bin immer Team Lebensmittel als Ernährungswissenschaftlerin. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Omega-3-Fettsäuren für die tägliche Ernährung kaum abzudecken sind über die normale Auswahl an Lebensmitteln. Man müsste 100 Gramm Hering jeden Tag essen oder 250 Gramm Lachs jeden Tag. Das ist, finde ich, weder machbar noch sinnvoll noch lecker noch aus Nachhaltigkeitsgründen irgendwo zu empfehlen. Da muss man einfach auch die Gesamtheit der Faktoren auch mit berücksichtigen. Ich finde, Fischfang ist ein Thema und ein Problem, was man auch nicht unter den Tisch kehren darf. Ich bin nicht Team vegan, also ich würde auch niemandem jetzt irgendwie raten, du musst vegan sein, weil vegan ist automatisch gesund. Nein, das denken manchmal, aber nein, finde ich nicht. Mit Fisch den Omega-3-Bedarf zu decken tagtäglich halte ich für nicht sinnvoll. Und man braucht halt von diesen besonders potenten Omega-3-Fettsäuren die EPA und die DHA, also die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure, braucht man 2 Gramm am Tag. Und das ist eben, was ich gerade sagte, 250 Gramm Lachs oder 100 Gramm Hering am Tag ist kaum machbar. Und mit pflanzlichen Lebensmitteln, Leinöl und Co. auch nicht abdeckbar, weil das Leinöl wiederum oder auch Walnüsse, also die Nussfraktion, enthält halt kein EPA und DHA, sondern nur, in Anführungszeichen, nur die Alpha-Linolensäure, wo ein kleiner Teil, man sagt so 5-10% kann umgewandelt werden vom Körper in DHA und EPA, aber das reicht eben nicht, um auf diese Menge zu kommen. Also so viel Leinöl kannst du auch gar nicht runtergluckern. Da macht es dann aus meiner Sicht auch Sinn, zu substituieren mit einem qualitativ hochwertigen, Omega-Safe gewonnenen Algenöl oder Fischöl, was eben unter Lichtausschluss gewonnen wurde, unter Sauerstoffausschluss, weil ja die Omega-3-Fettsäuren, so potent wie sie sind, sind die ja auch totale Mimosen und mega empfindlich. Ja. Also die darfst du ja nicht schief angucken, dann oxidieren die schon. Und wenn die oxidieren, sind sie leider dann eher nachteilig tatsächlich. Also wann auch immer man vielleicht mal denkt, man könnte da Geld sparen, indem man ein möglichst günstiges Omega-3-Produkt nimmt. Und das schmeckt dann vielleicht auch so ein bisschen scharf oder ranzig oder fischig oder so, dann würde ich auch sagen, nein, das ist nicht das Richtige. Das ist dann wahrscheinlich auch schon oxidiert. Und es lohnt sich auch immer noch mal einen Blick auf die Rückseite. Die Omega-3-Produkte, die man so in der Drogerie findet, haben auch häufig dann gerade mal 600 Milligramm oder so an EPA und DHA, dann, das finde ich das besonders trügerische. Es steht sogar drauf, 2 Kapseln, dann guckst du drauf, die haben dann in Summe 600 Milligramm. Ja. Dann denkst du, ach super, ich ergänze, ich bin bestimmt total gut abgedeckt. Dann gehst du zum Arzt vielleicht, machst mal so einen Omega-3-Index, der ja idealerweise zwischen 8-11% liegt und liegst dann irgendwie bei 3,5 oder so und denkst, was ist denn hier los? Das finde ich das trügerische. Also man denkt, man macht und in Wirklichkeit kommt aber viel zu wenig an. Also da würde ich sagen, ist das falsche Ende zu sparen. Da würde ich wirklich in ein gutes Produkt investieren und das ist dann teilweise auch 1 Euro am Tag, den man da investiert. Ist nicht so ganz günstig, aber ich finde mal, das ist so mit der bestinvestierte Euro, den man am Tag ausgeben kann, weil es eben so wichtig ist, dass vielleicht auch noch mal kurz zu diesen EPA und DHA gesagt, warum ist das so wichtig und für welche Strukturen so wichtig? Also vor allem eben wirklich für Herz- und Blutgefäße, aber auch für Nerven und Gehirn. Und letztlich, das können wir jetzt auch im Kontext von Longevity sagen, das ist eigentlich so ein wichtiger Merksatz. Also ich liebe den sehr, dass wir immer nur so jung sind, wie unsere kleinsten Blutgefäße und Nerven es sind. Mhm. Und in die zu investieren macht von daher wirklich sehr viel Sinn. Deswegen bin ich sehr pro Omega-3-Fettsäuren. Ja, aber auch Ballaststoffe finde ich auch extrem wichtig und bedeutsam aus mehreren Gründen. Also zum einen natürlich Ballaststoffe gut für die Verdauung, also schnellere Darmpassage, nicht unwichtig, weil letztlich das, was wir aus dem Körper herausleiten wollen, was wir dann eben über den Stuhl abgeben, das soll ja auch irgendwie raus. Und das soll dann nicht noch 5 Tage da rummodern. Ja. Und weil der längere Kontakt über die Darmschleimhaut mit Sachen, die eigentlich raus sollen, schürt auch ein gewisses Gesundheitsrisiko. Also das soll dann auch irgendwann raus. So, das heißt also, da sind Ballaststoffe total sinnvoll, aber natürlich auch als Futter für unsere guten Darmbakterien, die ja die Ballaststoffe verarbeiten. Wir können die ja nicht verarbeiten, deswegen heißen sie ja Ballaststoffe, weil man lange dachte, können wir nichts mit anfangen, sind ja nur Ballast.
Ja.
Und die guten Darmbakterien machen daraus eben Buttersäure, Butyrat, ganz wichtige Quelle für Energiequelle für die Darmzellen, aber stärkt auch die Darmbarriere, also diese wunderbare Schicht, die den Darm von innen auskleidet, dass die eben schön geschmeidig, gut durchblutet bleibt, dass sie nicht löchrig ist, dieses Stichwort Leaky Gut-Syndrom, ne? Also wenn es eben nicht gut stabil ist, sondern eben löchrig. Und da hilft uns eben diese Buttersäure beziehungsweise Butyrat. Und da sind Ballaststoffe eben essentiell. Und natürlich helfen uns Ballaststoffe auch, den Blutzuckerspiegel nicht so stark schwanken zu lassen. Weil, wie ich vorhin schon sagte, Blutzuckerschwankungen auch immer ein bisschen oxidativen Stress machen und freie Radikale produzieren. Und wenn eben Ballaststoffe mit an Bord sind, dann soften die das Ganze Geschehen da ein bisschen ab. Was nicht heißt, dass wir den Blutzuckerspiegel, dass der Topf eben sein müsste den ganzen Tag. Also manchmal wird ja auch bei Social Media so, oh Gott, Blutzuckerschwankungen, rette Total. Sich, wer kann, ja. Hilfe, wir werden alle untergehen. Ja. So ist es natürlich auch nicht. Aber eben diese starken Schwankungen sind eben auch ungünstig, vor allem wenn ich dann auch wieder so ein bisschen an meine Patientengruppe denke, die abnehmen wollen, für die gilt es schon eher zu sagen, hier achte mal drauf, dass es nicht ganz so stark Achterbahn fährt. Ne? Und bei den Ballaststoffen kann man eben sagen, so 30 Gramm am Tag ist so eine ideale Größenordnung. Von daher greifen wir nochmal die Klammer auf zu dem, wie wir eingestiegen sind mit deiner 30-Pflanzen-Challenge. Die 2x30 ist eigentlich immer so eine Faustregel, beziehungsweise was man sich, finde ich, auch gut merken kann, einmal die 30 Pflanzen und einmal in der Woche und einmal die 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, das finde ich ist so griffig. Ich finde, man braucht immer so Sachen, die man sich gut merken kann, dass es irgendwie konkret wird. Ne? Und so 2x30, finde, das ist so was, was man sich, was hängen bleibt.
Man sich direkt merken, ja.
Ja, genau.
Okay, ja, lass uns gerne auch mal auf Proteine genauer schauen. Das hast du vorhin ja auch angesprochen, dass das eins der wichtigsten, eigentlich, der wichtigste Makronährstoff ist, hast du gesagt, oder sagen wir jetzt mal einmal der wichtigsten. Ne? Da wäre jetzt natürlich auch super spannend, welche Form von Proteinquellen besonders anti-entzündlich beziehungsweise gut für die Longevity sind, ne? Weil da haben wir ja sehr viel Auswahl, sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich pflanzliche, dann haben wir bei den tierischen auch nochmal ganz unterschiedliche. Kann man da generell sagen, dass manche besonders bevorzugen sollte und andere vielleicht sogar ganz weglassen sollte?
Also ich glaube tatsächlich, Proteine sind der wichtigste Makronährstoff, weil das ist ja auch schon allein vom Wortstamm her, Protos, griechisch glaube ich, vielleicht hört uns ein Grieche zu und sagt, nein, das ist doch anders, aber ich glaube Protos heißt das Erste, das Wichtigste. Also von daher ist es quasi schon im Namen so ein Stück weit drin. Und es gibt ja eben auch essentielle Aminosäuren und es gibt essentielle Fettsäuren. Also von daher, die beiden sind schon hoch gerankt. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Alleine das, finde ich, ist schon so ein Zeichen, in welche Richtung das geht. Und unser Körper ist ja so wahnsinnig clever, dass er letztlich seine Glucose fürs Gehirn auch theoretisch selber machen könnte. Ne? Also überleben könnten wir auch eine ganze Weile ohne eine exzessive Kohlenhydratzufuhr. Aber ohne Proteine, glaube ich, ist man dann doch relativ schnell hinüber. Also ich finde, man sollte eigentlich gerne alle Quellen an Proteinen in seine Ernährung einbauen, meiner Meinung nach. Also sowohl die tierischen als auch die pflanzlichen. Beide haben ihre Vorteile und vielleicht auch ein bisschen ihre Nachteile. Manchmal auch aus ethischen Gründen natürlich, dass Menschen sagen, sie bevorzugen die pflanzlichen und schließen eben tierische für sich aus. Tierische haben halt den Vorteil, dass sie alle essentiellen Aminosäuren auch in einer sehr guten Menge enthalten, dass sie gut für uns aufzunehmen sind. Machen wir uns nichts vor, letztlich sind wir irgendwo auch Tiere, in Anführungszeichen. Also wir können in der Regel die besser aufnehmen, dass sie uns besser zur Verfügung stehen, Stichwort auch biologische Wertigkeit. Also Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukte, Eier, würde ich nicht sagen, dass die aus einem Speiseplan, dass man die unbedingt raushalten sollte. Es gibt Leute, die das sagen, dass das nicht für uns vorgesehen ist, nicht physiologisch ist oder dass sie es aus ethischen Gründen ablehnen. Da finde ich sowieso, wer das sagt, soll das absolut auch so machen. Also ich würde niemanden da jetzt reinquatschen wollen. Aber wenn man mich jetzt offen fragt, nach meiner Einschätzung, glaube ich, dass tierische Proteine auch ihre Daseinsberechtigung haben. Pflanzliche natürlich aber auch. Also es ist, glaube ich, immer die Mischung aus beiden, pflanzliche Proteinquellen. Was sind das? Also Hülsenfrüchte natürlich, Nüsse, Tofu, Soja. Ist halt auch nochmal ein gutes Gesamtpaket. Da haben wir halt auch nochmal Ballaststoffe drin, sekundäre Pflanzenstoffe. Aber wenn ich da jetzt auch wieder nochmal kurz so auf meine typische Zielgruppe, die Abnehm-Zielgruppe denke, dann muss man halt auch sagen, dass in den tierischen Proteinquellen mehr oder weniger halt sehr kompakt Protein drin ist. Auch weniger Kalorien. Letztlich geht es auch ein Stück weit darum. Bei Hülsenfrüchten nichts gegen rote Linsen. Wunderbar, ne? Mega Lebensmittel. Aber natürlich haben wir da auch relativ viele Kalorien pro Proteineinheit sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte abnehmen, ich brauche aber meine Proteine, damit ich nicht Muskeln abnehme, sondern möglichst Fettmasse, dann geht es halt auch immer darum, wie bekomme ich möglichst viel Nährstoffe im Sinne von Protein mit möglichst wenig Kalorien. Und dann sind die tierischen Proteine da tatsächlich von Vorteil.
Okay. Ich hatte nämlich auch mal gelesen, dass zu viel tierisches Protein wiederum sich negativ auf die Zellalterung
auswirkt. Ja, das ist dieser mTOR-Signalweg, ist auch ganz, ganz spannend. Da steigen wir jetzt natürlich schon ganz schön tief ein in die auf die Zellebene. Aber ja, also dieses mTOR steht für Mechanistic Target of Rapamycin. Dafür steht diese Abkürzung. Und letztlich ist das, kann man sich das vorstellen wie so ein Schalter, der die Zellen auf Wachstum oder auf Ruhemodus im Sinne von Autophagie beziehungsweise Aufräumprozess sozusagen stellt. Nun könnte man ja im ersten Moment denken, Wachstum klingt doch super. Mhm. Ne? Wachstum ist immer gut. Aber in dem Fall ist dann zu viel Wachstum und das ist auch eine Geschichte, die im Laufe des Älterwerdens und auch des Alters der Zellen ein Thema ist. Zellen oder DNA, das teilt sich auch immer, ne, wird immer irgendwie mehr und immer wieder kopiert die DNA und nochmal und nochmal und nochmal, wird dann irgendwann auch störanfällig, das System. Also die Zellen sollen auch nicht immer nur wachsen und sich vermehren, sondern die sollen auch mal Pause machen und die sollen auch mal aufräumen, die sollen mal Autophagie machen, Recycling sozusagen, um auch gesund zu bleiben. Weil irgendwann, wenn immer wieder die DNA neu reproduziert wird, verdoppelt wird, die Telomere werden kürzer, sie wird störanfälliger und irgendwann am Ende dieser Kette kann dann eben auch Krebs entstehen, also Zellveränderungen in diese Richtung. Und da sagt man eben, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu pflanzlichen und tierischen Proteinen, dass das tierische Protein wohl eher so ein bisschen dieses Wachstum pusht, also im Sinne von der Schalter steht auf Wachse, während der von dem pflanzlichen Protein eher so auf, jetzt mach mal ein bisschen Pause und mach mal ein bisschen aufräumen und sortier dich erstmal, bevor du dich hier noch 38 Mal vermehrst.
Ja, verstehe.
Also es gibt mittlerweile tatsächlich das mTOR auch als Supplement, wobei eher als Medikament, also jetzt nicht frei verkäuflich so in diesem Sinne, aber daran wird, soweit ich weiß, in der Longevity-Forschung auch geforscht in Tierversuchen. Teilweise auch mit erstaunlichen Ergebnissen. Also die Longevity-Forschung ist ja sowieso gerade voll am Drücker und mega spannend, dass man da teilweise denkt, boah, was, das ist ja krass. Und man denkt da manchmal auch, boah, das will ich auch, das klingt ja super, ich werde jetzt auch 120, ne, so mega Sache. Also da hat man tatsächlich mit diesem Rapamycin, also das ist ja dann sozusagen das Medikament, was daraus was da Verwendung findet, hat man bei Mäuse-Experimenten eben gefunden, dass die das bekommen haben, alle super fit waren und ewig alt geworden sind, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, wie alt die jetzt geworden sind, während die es nicht bekommen haben, alle schon tot in der Ecke lagen.
Okay.
Also das ist wohl tatsächlich ein ganz besonderes Experiment gewesen oder auch eine ganze Serie an Experimenten, weil es selten so ist, dass man ganz klar sagen kann, ein Wirkstoff macht genau das. Es ist ja häufig im Leben so, dass es immer eine Mischung ist aus verschiedenen Dingen. Es ist ganz selten zu sagen, das macht genau das. Das macht es ja oft so schwer, Dinge auch zu verändern. In diesem Fall aber tatsächlich mit diesem Rapamycin hat man das wohl wirklich so gefunden bei den Mäusen. Inzwischen wird es wohl auch bei Hunden angewendet, habe ich gelesen, nagel mich nicht fest. Also bei kranken Tieren, man macht keine Hundeexperimente, also hier alle Tierschützer, keine Sorge. Aber eben bei kranken Tieren wurde das auch schon angewendet. Allerdings muss man auch dazu sagen, um das jetzt auch ein bisschen noch ganzheitlich einzuordnen, das macht halt auch Nebenwirkungen. Es ist wohl ein Medikament, was eingesetzt wird, auch nach Organtransplantationen, um das Organ besser für den Körper annehmbar zu machen, dass also das Immunsystem es nicht abstößt. Und da kannst du dir jetzt schon denken, in welche Richtung dann das Problem geht, dass es das Immunsystem schwächt. Und das ist auch nicht zielführend für Longevity, wenn du dann irgendwie alle 3 Wochen eine schwere Erkältung hast oder sonst was, wirst du auch nicht alt. Ne? Also da ist dann halt leider, bevor jetzt alle sagen, hier, wo gibt's Rapamycin? Ich gib mir den Stoff, wo kann ich den kaufen? Ja. Muss man das leider dann auch noch mit dazu sagen. Also ist ein spannender Ansatz. Ich finde es mega, was es da alles mittlerweile an Forschung eben auch gibt. Das ist schon auch wichtig.
Voll. Ja, und auf so wilde Supplements werden wir auch gleich vielleicht noch kommen.
Ja.
Ich wollte noch mal kurz zurückkommen, aber zum pflanzlich versus tierisch. Man kann jetzt aber nicht sagen pauschal, dass eine tierische Proteine oder generell Tierprodukte sind ja eigentlich immer Proteine, dass die per se immer entzündlich sind, ne? Weil man hört ja manchmal sowas wie Milch soll entzündungsfördernd sein. So, man hört immer mal wieder so, wenn man sich irgendwie da reinliest, dieses oder jenes Lebensmittel soll halt dann doch, darauf sollte man verzichten, wenn man sich anti-entzündlich ernähren soll. Manchmal kriegt man sehr auch Mixed Messages, sage ich mal, zu einem Lebensmittel
allerdings,
mal beides. kann man das überhaupt so wissenschaftlich wirklich einteilen in entzündungshemmend und nicht?
Die arme Milch, denke ich mir manchmal. Also die hat es echt schwer. Also Milch wird schon sehr gebasht. Also da gibt es eigentlich 3 Sachen, wo immer drauf geklopft wird. Macht Krebs, macht Entzündungen und dann auch noch die Hormone. Also ne, so ziemlich das reinste Gift. Also wie gesagt, jeder, der sagt aus ethischen Gründen, ich möchte auf Milch und Milchprodukte verzichten oder der sagt, das ist halt Nahrung für Babys und Kleinkinder sozusagen oder eben kleine Tiere. Ja. Nennt man die denn Welpen oder nee, also halt, ne,
jegliche,
Kälber. Ja, genau, also, ja, ja danke, Kälber, genau, Welpen, ist bei Hunden, eieiei. Tierärztin wird auch nicht mehr aus mir. Genau, also das kann man natürlich so sagen und das ist dann auch einfach ein Mindset, was man hat und was auch total okay ist. Da würde ich auch niemandem sagen, hier, jetzt trink mal die Milch. Aber bei Entzündungen muss ich dann tatsächlich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, aus Studiensicht sagen, nein, also eindeutig nein. Studien zeigen wirklich, dass Milch und Milchprodukte in Bezug auf Entzündungen entweder neutral zu bewerten sind oder sogar Entzündungsmarker senken. Also das gilt auch für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Es gibt eine sehr gute Studie von Kristen Niemann aus 2021, die da jeder gerne auch nochmal nachlesen kann. Das ist ganz klar, also Milch macht kein Entzündungsgeschehen. Auch bei Krebs kann man Entwarnung geben. Für die meisten Krebsarten kein Zusammenhang mit Milchprodukten. Darmkrebsrisiko wird sogar gesenkt. Einzig bei Prostatakrebs weiß man es nicht so genau. Und wenn, dann aber auch nur in hohen Mengen. Also kleinere Mengen, ich sag mal 200 Milliliter, 300 Milliliter am Tag, kein Problem. Also der Latte Macchiato sei jedem da gegönnt. fermentierte Milchprodukte tendenziell besser als die Trinkmilch, also die pasteurisierte. Das kann man tatsächlich auch so sagen. Ja, und Hormone, um jetzt nochmal das dritte Totschlagargument für die Milch nochmal zu entkräften. Ja, da geht es ja meistens um IGF-1, also Wachstumshormon. Das produzieren wir Menschen aber auch. Und die mit der Milch aufgenommenen Mengen sind so gering, also im Rahmen von den körpereigenen Schwankungen, fällt das einfach unterm Radar sozusagen durch. Also das gibt auch große Studien, die das belegen. Also jeder kann sagen, ich möchte keine Milch trinken, schmeckt mir nicht, empfinde ich als nicht für Erwachsene geeignet. Ne? Alles fein, gibt Alternativen. Aber jetzt Leuten Angst zu machen mit Milch, dass das ja so fürchterlich ungesund ist, Krebsentzündungen, Hormone, nein.
Okay, ja, spannend an der Stelle da mal deine Beurteilung als Expertin zu bekommen, weil es fleucht halt doch viel Mythos da draußen rum und manchmal widersprüchliche Sachen auch, die man da liest. Deshalb.
Total, also bei Social Media auf jeden Fall. Wir werden vielleicht auch hier dann vielleicht kriegen wir Kommentare, können auch alle gerne schreiben.
Total, klar. Ja. Man kann gerne beantworten im Nachgang.
Dann. Ist total in Ordnung, aber ich halte mich jetzt da mal an die Wissenschaft, das ist mein Kenntnisstand. Und das habe ich jetzt so zitiert und halte das eigentlich auch durch wirklich gute Studien für recht untermauert. Also da fühle ich mich recht sattelfest mit.
Okay. Ja, du hast ja im Laufe der Folge auch schon sowas wie Olivenöl angesprochen, ne? Du hast jetzt gerade auch fermentiert, das Zauberwort auch schon gesagt. Vielleicht wollen wir uns auch mal ganz bestimmte Lebensmittel angucken, die ja eine besonders antientzündliche Wirkung haben. Hast du da was in petto, was du Leuten prinzipiell empfehlen würdest?
Ja, also letztlich natürlich kommen wir wieder zu unserem geliebten Gemüse zurück. Das ist natürlich ganz wunderbar, was die Ballaststoffe betrifft, was die sekundären Pflanzenstoffe betrifft. Proteine haben wir gerade auch schon gut durchexerziert, sind natürlich auch nochmal wichtig. Die Ballaststoffe haben wir auch schon gehabt. Gute Fette, Olivenöl, Omega-3-Fettsäuren. Von den großen Lebensmittelgruppen, glaube ich, sind das die am wichtigsten sind. Ne? Getränke natürlich auch, sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also entsprechende für die Regeneration wichtig, für die Hydratation wichtig, Elektrolyte generell auch. Milch und Milchprodukte meiner Meinung nach dürfen gerne vorkommen oder halt die pflanzlichen Alternativen. Gibt es natürlich ja auch gute Sachen, ist auch völlig in Ordnung. Kohlenhydrate, aber selbstverständlich auch gerne dabei, insbesondere im sportlichen Kontext. Wichtig für die Glykogenspeicher, um die auch wieder nach dem Training aufzufüllen. Wie du sagst, in der Alltagsernährung eher die ballaststoffreichen oder langsamen Kohlenhydrate, dann in der Trainingssituation eher die schnell verfügbaren. Also das, glaube ich, darf alles mit in diese anti-entzündliche Longevity-Ernährung mit rein.
Mhm. Man liest auch immer wieder, Beeren sollen ganz, ganz tolle Antioxidantien haben oder
sein. Ja, Beeren, mega.
Wäre das auch so eine Sache, die man fest integrieren sollte?
Ja, Beeren sind natürlich super. Also Number one Lebensmittel eigentlich Beeren, weil sie eben pickepacke voll sind mit guten Antioxidantien, also eben auch diese farbgebenden Stoffe dann wieder, die für diese wunderschöne Farbe dann auch sorgt, bei gleichzeitig sehr niedrigem Zuckergehalt, also unter den Obstsorten sind die Beeren besonders niedrig, was den Zuckergehalt betrifft, so 4 bis 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm, das ist schon wirklich besonders wenig, das heißt also auch im Rahmen einer Low-Carb-Ernährung sind die Beeren ganz weit vorn und ich empfehle die auch sehr, sehr gerne. Und die meisten Menschen mögen ja auch sehr gerne Beeren.
Stimmt.
Das ist auch der Vorteil. Ja, also
stimmt. Jeder mag zumindest eine Art von Beere.
Ja, genau. Würde ich sagen. Ja, genau, genau. Also viele lieben ja wirklich auch Erdbeeren, aber letztlich alle haben große Vorteile für uns. Also Beeren kann man kaum zu viel essen, würde ich mal sagen.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein super Fazit an der Stelle schon mal, dass was auch bei einer Sache nicht ein zu viel geben darf, ne? Das ist ja auch schön.
Ja, genau.
Ich würde mir auch gerne mal mit dir so zugeführte Antioxidantien angucken oder anti-entzündliche Supplements. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen, sind wir kurz drauf eingegangen, aber da ist auch gerade so dieses so, ja, es gibt Kurkuma-Präparate, Spirulina-Präparate, die sollen ja auch sehr anti-entzündlich sein. Was hältst du von sowas? Denkst du, man könnte theoretisch die Sachen, die da drin sind, auch komplett über die Ernährung abdecken und das ist eigentlich sehr unnötig, das jetzt wirklich noch zusätzlich oben drauf zu packen? Oder gibt es gerade bei diesen, ja, so natürlichen Supplements, also oft wird ja gesagt, da ist da nur Kurkuma drin oder nur Spirulina, ne? Also relativ naturbelassenen Supplements, gibt es da auch welche, die du empfehlen würdest?
Also bei Supplements würde ich immer grundsätzlich sagen, also nicht einfach so los supplementieren. Das kann einfach auch nach hinten losgehen. Ja. Also Qualität der Nahrungsergänzungsmittel auch immer hinterfragen. Wo kommt das her? Wie ist das gewonnen worden und so weiter? Also das, glaube ich, ist extremst wichtig, weil das unterliegt halt nur dem Lebensmittelrecht und nicht dem Medikamentenrecht sozusagen. Also Medikamente haben ja den Vorteil, dass sie 100-fach, x-fach hoch und runter geprüft sind sozusagen, bis sie zugelassen werden als Medikament. Das haben Nahrungsergänzungsmittel nicht. Das heißt, ich will gar nicht mal sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht wirken, weil das denkt man manchmal, wenn man eher davon abrät, dass da die Botschaft hintersteckt, ja, das wirkt eh nicht, klappt nicht, lass es. Das will ich gar nicht mal sagen. Ich sehe eher die Gefahr, es wirkt, aber vielleicht auch so, wie ich es nicht will. Weil da irgendwas noch mit drin ist, wo ich nicht ahne, dass das da drin ist. Da denke ich jetzt an Pestizide und Co. Ne? Ich will nicht sagen, hier kommt aus Asien, wer weiß, was die da reingehauen haben, das wäre jetzt zu billig. Ne? Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht korrekt, das so zu formulieren. Aber de facto weiß man es eben nicht so genau. Und deswegen Kurkuma. Ja, es gibt kleine Einzelstudien, die sagen, dass Kurkumin, Triglyceride, LDL, Cholesterin senkt, HDL etwas erhöht. Die Effekte sind aber gering. Also es ist unklar, ob sich das jetzt wirklich auf sowas Großes wie Gesundheit auswirkt oder ob das eher was ist, was im Labor gemessen wird, aber im System des Menschen dann eben, ob das da wirklich so eine Rolle spielt, ist die Frage. Als natürliches Produkt, no question. Ne? Also bitte, Kurkuma, Leute, geht auf den Markt, in den Supermarkt oder wo auch immer, in den Biomarkt, kauft Kurkuma, macht euch meine wunderbaren Kurkuma-Balls, die ich letzte Woche bei Hier und Heute, bei WDR Hier und Heute zubereitet habe und macht euch eine schöne goldene Milch damit. Also, ne, super Sache. Aber eben Kurkuma-Supplements, es gibt Hinweise darauf, dass die Leber toxisch wirken. Da möchte ich mal den meinen sehr geschätzten Kollegen Professor Martin Smollig zitieren, der eben wirklich auch sagt, Kurkuma steht oder Kurkumin, diese Supplements stehen auf der Risikoliste der potenziell gesundheitsschädlichen Nahrungsergänzungsmittel. Lebertoxisch, das ist halt dann was, wo es dann auch ein bisschen uncool wird, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Ja. Von daher ist da der positive Effekt dann schon wieder fraglich. Also Martin Smollig vielleicht nochmal zur Erläuterung, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin in Lübeck, also wirklich Koryphäe auch in dem Bereich und hat ja auch ein wunderbares Buch geschrieben. Also so Kurkuma special und bei Spirulina ist es eigentlich ähnlich, ne? Also gerade Algen können halt auch viel Jod enthalten. Ah, ja. Jod grundsätzlich gut, ne? Keine Frage. Wir brauchen auch Jod, aber Algen als Naturprodukt, Jodgehalt schwankt enorm. Das kann dann auch ein Problem sein, insbesondere für Menschen hier mit Schilddrüsenthematik, für Schwangere. Da würde ich jetzt nicht sagen, ja komm, ist ja nur eine Pflanze, sind ja nur Algen, nimm mal, ne? Ist bestimmt gut und so, ne? So schön grün auch, super Sache. Also Studien gibt's, aber klein, eher tierexperimentell. Also ich würde da alles andere als den Schluss draus ziehen. Super für den Menschen. Also echte belastbare Beweise jetzt für Longevity fehlen an der Stelle. Auch Resveratrol, ne? Das ist ja auch so ein
total gehypt.
Ja, genau. Das ist ja der rote Farbstoff in Trauben oder in Rotwein letztlich auch, ne? Sekundärer Pflanzenstoff aus der Schale der Trauben. Ja, gilt als Longevity-Wunder, wird auch teuer verkauft. Klar, Antioxidantien, ne, ist ein Antioxidant. Das ist super, gar keine Frage, aber besser auch im Verbund. Also sprich in der Traube, in der Blaubeere, in der Cranberry. Da hast du noch die Ballaststoffe drin, hast auch kein Risiko von Überdosierung. Und man muss halt auch dazu sagen, dass positive Wirkungen erst ab ein Gramm Resveratrol messbar sind. Jetzt darfst du mal schätzen, in so einem Glas Rotwein. Die Leute sagen ja mal gerne, hier komm Rotwein, ne, so nach dem Motto, ich trinke mal gerne einen, das ist ja, ja auch so gesund mit dem Rotwein und ich rede mir das damit schön, weil da ist ja das gute Resveratrol drin. Jetzt darfst du mal schätzen, wie viel Gramm Resveratrol in so einem Glas Rotwein drin ist.
Oh, scheinbar zu wenig.
Genau, also 0,5 Milligramm.
Oh, okay.
Also 200 Gläser Rotwein, da sage ich mal Prost. so, da hast du dann, würde ich sagen, die Nachteile vom Suff sind größer als das bisschen Resveratrol, was da drin ist. Da darfst du doch lieber ein paar Trauben oder Cranberries oder Blaubeeren essen.
Mhm, ja. Könnte man über rote Trauben zum Beispiel dann eher solche Mengen erreichen, die sinnvoll sind? Oder ist es dann einfach, ne, dann muss das Resveratrol halt einfach so nicht so konzentriert dann konsumieren wir es eben halt nicht so konzentriert.
Genau, wir brauchen ja auch nicht diese mindestens ein Gramm. Es ist ja auch kommen wir wieder zurück an den Anfang des Gesprächs, wo du auch gesagt hast, du machst die 30-Pflanzen-Challenge, Eat the Rainbow. Ich muss ja auch nicht alles abdecken an Antioxidantien über Resveratrol.
Stimmt.
Ich kann ja auch Chlorophyll und Carotinoide und Polyphenole und Flavonoide und Lycopin und Pipapo, ne, kann ich alles einbauen. Es muss ja auch nicht die Vielfalt, wie du das total richtig auch gesagt hast, die Vielfalt der guten Inhaltsstoffe macht erst den mega guten Effekt für den Darm und nicht die Kapsel mit Resveratrol oder die 200 Gläser Rotweinhexen.
Ja, absolut. Ja, verrückt. Es gibt dann ja auch noch so andere Longevity-Nahrungsergänzungsmittel, die dann auch gar nicht mehr so viel mit so reiner, ne, so einem reinen oder extrahierten natürlichen Stoff zu tun haben. Mhm. Ne? Wir haben sowas wie NAD+, wir haben Coenzym Q10, Sirtuine-Komplexe wird, glaube ich, auch aktuell gehypt. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Gibt es zu irgendetwas davon vielleicht ein Go von dir oder ja, vielleicht auch nicht, ne? Gibt es irgendwas, wovon du prinzipiell sogar abraten würdest oder wo man einfach vielleicht zum aktuellen Stand vorsichtig sein sollte?
Ja, also vorsichtig darf man immer sein, das glaube ich immer gut. NAD+, ich finde es schon ganz spannend, das will ich nicht abstreiten. Also NAD, für die, die es nicht wissen, steht ja für Nicotinamid Adenin Dinukleotid. Findet die Katze auch interessant. Kommt sie gleich an. Also ist ein Coenzym und gilt schon irgendwo so als Gamechanger auch für Longevity und ist auch wichtig. Also ist wichtig für den Energiestoffwechsel, für die DNA-Reparatur, weil wir brauchen NAD, um ATP zu aktivieren. Also ATP ist ja unsere Energiewährung im Körper. Wir brauchen ATP eigentlich an allen Stellen, wo Energie benötigt wird, damit Stoffwechselprozesse funktionieren. Und das NAD+ hilft eben, dieses ATP zu aktivieren. Wenn es nämlich verbraucht ist, ist es nur noch ADP, also Adenosindiphosphat. Damit es wieder ein Triphosphat wird, muss es quasi aktiviert werden und dabei hilft uns eben das NAD+. Also das ist schon eine wertvolle Substanz. Der Körper produziert es ja auch selbst. Leider, je älter wir werden, umso weniger. Und wenn wir Entzündungsprozesse im Körper haben, dann ist es leider noch schlechter. Und wenn wir noch in der Sonne grillen, ist es noch schlechter. Die Supplements tatsächlich sind ja meistens gar nicht mal, sind ja gar nicht mal NAD+, sondern NMN, also diese Vorstufe. Also das NAD+ ist gar nicht so in Kapselform stabilisierbar, meines Wissens nach. Das gibt es dann eher in Form von Infusionen. Das NAD+, also das kann man eben auch machen. Ich habe es selbst tatsächlich auch schon ausprobiert. Ich habe mir auch mal eine NAD+-Infusion geben lassen, weil ich tatsächlich auch über eine Mikronährstoffanalyse gar nicht mal so gute Mitochondriengesundheit hatte. Klar, man ist halt irgendwie immer ganz schön eingebunden, hat eine Menge Stress, das macht sich bemerkbar. Man wird auch nicht jünger. So, das heißt also, meine mitochondrale Gesundheit war auch eher so mittel. So, dann habe ich mir auch bei der Ärztin gleich mal eine NAD+-Infusion geben lassen, einfach auch, weil ich spannend fand. Das ist schon hartes Zeug, ne? Also da kommst du schon richtig drauf. Also sie hat es schon wirklich dann auch noch mal niedriger dosiert, weil ich hatte schon das Gefühl, ich hatte dann sehr viel Hitze. Es gab einen enormen Druck im Kopf. Ich hatte wirklich das Gefühl, mir kommen die Augen raus. Also das war schon so richtig drogenartiges Gefühl. Ich habe noch nie Drogen genommen. Ich kann gar nicht beurteilen, wie man sich fühlt, aber so ähnlich stelle ich es mir vor. Ja. Also es hatte irgendwo schon eine gewisse Wirkung, zumindest für den Moment. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich danach und die Tage danach und Wochen danach irgendwie total energized durch die Gegend gelaufen wäre. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es keine Wirkung hatte. Ne? Ja. Also auch wieder, um Professor Swollig zu zitieren, er sagt halt, mit hochdosierten NMM-Präparaten greift man so in den zentralsten Baustein des Maschinenraums ein, ohne zu wissen, was man da tut. Also es ist so ein bisschen Blindflug. Mhm. Also man macht was und man weiß aber nicht so genau. Ja. Von daher, ich wäre vorsichtig. Man kann tatsächlich ja auch NAD Plus so ein bisschen aktivieren, auch wieder im Körper mit dem Lifestyle. Durch Intervallfasten, Fasten generell, eine Low-Carb-Ernährung, durch Sport auch. Also das sind die Sachen, die wir safe empfehlen können. Ob dann die Supplements, das sind, es darf jeder für sich entscheiden. Ne? Wir sind alle schon groß und dürfen das auch ausprobieren. Ich will auch nicht sagen, dass das Schrott ist und nur gefährlich, aber es ist einfach alles auch noch very new und auch noch nicht so klar, wie das zu bewerten ist. Langzeitstudien ähnlich auch mit Coenzym Q10. Es ist schwierig zu sagen, einfach so jetzt mach mal, probier's mal. Das ist zum Teil auch echt Geld. Also bei diesem Coenzym Q10, ich hatte da letztens ein Präparat, 3,75 Euro pro Tagesration. Ja, krass. Ja. Das sind dann im Monat mal 112 Euro. Ja, das ist schon ein Wort, ne? Das musst du auch dann erstmal ausgeben wollen für einen, ich würde mal sagen, unklaren.
Total.
Resultat, Effekt.
Ja, absolut, ja. Dann vielleicht doch erstmal den Regenbogen essen und gucken,
wie weit man
damit
kommt.
Fühlt, genau.
Ja, oder halt auch immer testen. Also ich bin ja immer auch ein Fan davon, auch bei Supplements generell, erstmal messen.
Ach so,
ne?
Vorher, genau. Ja, ja.
Vorher mal messen, habe ich irgendwo ein Defizit. Ich bin ja gar nicht per se gegen Supplements, nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Also wenn ich im Defizit bin, macht es auch total Sinn, was zu supplementieren. Dann wieder messen und sagen, ah, okay, na, jetzt bin ich vielleicht im Soll oder ich muss noch mal ein bisschen weniger oder jetzt mal ein bisschen mehr oder wie auch immer. Das kann ich ja dann auch anpassen. Aber so ins Blaue hinein erstmal so bunter supplementieren, halte ich für schwierig. Und wenn man supplementieren möchte, dann wirklich auch immer auf die Qualität des Produkts achten und nicht irgendwas im Internet bestellen aus so einem Shop von irgendwoher, aus irgendeinem Land, wo ich auch nicht weiß so genau.
Nur weil es günstig war, sollte man vielleicht
wäre mir meine Gesundheit irgendwie zu schade, wäre mir zu riskant. Ja,
finde ich auch, absolut. Okay, dann lass uns doch gerne noch mal vielleicht in so ein bisschen Praxis-Takeaways gehen für die Leute da draußen. Vielleicht erstmal, bevor wir ein paar Tipps geben, was man so vielleicht in den Alltag integrieren kann. Also vielleicht als Disclaimer, gibt es auch einen zu viel? Also könnten wir, wenn wir uns jetzt zu sehr reinsteigern, auch zu anti-entzündlich essen? Könnte es da auch negative Effekte dann für uns geben?
Also ich glaube, mit der normalen Ernährung kannst du es kaum übertreiben. Also so viel kriegt man gar nicht rein. Das ist dann eher wieder in der Supplement-Welt, wo es dann auch ein zu viel werden kann. Ich finde tatsächlich, ist jetzt sozusagen der Einstieg ins Gespräch gewesen und jetzt vielleicht auch so zum langsamen Finale und zur Zusammenfassung, die Eat the Rainbow Challenge ist für dich sehr charmant und auch spielerisch, weil Ernährung, finde ich, sollte auch oder Ernährungsempfehlungen nie so restriktiv sein, so eng gefasst, du musst jetzt 100 Gramm davon und du darfst auf keinen Fall das. Das ist immer schwierig. Also es darf auch irgendwie ein bisschen leicht sein, ein bisschen spielerisch sein. Und da, finde ich, bietet eben diese Eat the Rainbow Ernährung aufgrund der Breite an Produkten und der Vielzahl an pflanzlichen Produkten ja in dem Fall auch wirklich eine große Leichtigkeit und Vielzahl an Möglichkeiten. Das, finde ich, kann man auf dem Weg eigentlich dann sehr gut machen. Also lieber wiederkehrende, angenehme Essensroutinen für sich finden als strikte Regeln und gelegentlich sicherlich auch mal Abweichungen ohne schlechtes Gewissen. Das darf ja auch Freude machen und Spaß und schmecken.
Dann hält es auch länger, genau, ja. Wenn man daran Freude hat. Ja.
Genau.
Okay, was würdest du denn unseren HörerInnen gern noch so für Tipps mitgeben, um ja auch in ihrer Ernährung eben auf Longevity zu achten, um irgendwie anti-entzündlich unterwegs zu sein, um langfristig auch belastbar zu sein natürlich, weil wir alle wollen ja den Sport so lange machen, wie ja. wir nur können.
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, gerade im Kontext von Longevity da eben auch in verschiedene Richtungen zu denken. Also das Sportthema natürlich, wie ihr das hier auf dem Podcast ja auch immer so wunderbar erläutert und aufklärt und Tipps gibt, ist sicherlich wichtig. Kraftsport natürlich auch, neben dem Ausdauersport, finde ich ja auch extremst wichtig. Je älter wir werden, finde ich, ist Kraftsport auch nochmal umso wichtiger, weil wir natürlich auch Muskelmasse leider verlieren. Ja. Mit zunehmendem Alter, insbesondere auch für Frauen, ein wichtiges Thema. Also Mädels ran an die Gewichte, ans Eisen. Ne? Keine Sorge, dass man dann am nächsten Tag irgendwie so aussieht. Das ist unwahrscheinlich. Ja. Von daher wirklich Ermunterung dazu. Über Ernährung haben wir viel gesprochen, aber auch Thema Schlaf, Thema Stressmanagement, extremst wichtig, oft unterschätzt. Ich weiß, wie schwierig das auch ist, das im Griff zu halten, gerade wenn man irgendwie so auf dem Highway seines Lebens ist und Dinge macht und tut und arbeitet und Familie hat und so weiter, ist das auch immer alles nicht so einfach. Aber einfach mal sich vor Augen führen, wie enorm wichtig das eben ist für unsere Gesundheit. Das ist nicht einfach nur Schlafen, das ist essentiell notwendig. Recovery findet eben im Schlaf statt. Und teilweise ist ja eine gewisse Schlaflosigkeit und wenig Schlafen und immer arbeiten und immer erreichbar, ist ja auch in unserer Gesellschaft fast schon schick und fancy. Ja, wir sind immer, total. Immer dran und so. Ne?
Schlimm.
Ist schlimm. Also man kann eigentlich nur davon abraten, selber, ich will gar nicht davon ausschließen, dass ich da frei von wäre, aber man kann sich das immer nur selber wieder so sagen und auch eben als Botschaft. Aber auch soziale Kontakte, Sinnhaftigkeit im Leben, ein Grund aufzustehen. Ich glaube auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr im Berufsleben stehen, einen Inhalt zu haben, sich einzusetzen, im vielleicht Charity-Bereich für Kinder, für Tiere, sich für andere einzusetzen, zu helfen, kann so befriedigend sein und so glücksstiftend und sinnstiftend. Ja. Und glaube ich auch wirklich für Longevity ein ganz wertvolles Instrument. Ja. Also das darf eben auch, das können wir ja, glaube ich, auch aus den Blue Zones lernen. Diese ganzen Aspekte fließen da alle mit rein. Also neben Ernährung und Sport auch diese weicheren Themen, die aber sehr viel ausmachen.
Ja, die oft ignoriert werden, ne? Das ist dann immer so ein bisschen vage, wird irgendwie sehr unter den Tisch gekehrt.
Weil es
auch nicht so harte Fakten sozusagen beinhaltet.
Das ist halt in unserer westlichen, leistungsorientierten Welt, ist das alles Pillepalle, ne? Genau, irgendwie schlafen machen wir nicht, Stress abbauen, hier diese
Community
komische Yoga-Meditation, alles Mist da so, ne? Da gehe ich noch... Nochmal mache ich noch ein Hit-Training, bevor ich mich da hinsetze und meditiere.
Ja. Absolut richtig. Sehr, sehr schöne Abschlussworte, finde ich. Haben wir auch nochmal so ein bisschen ganzheitliche Tipps mit an unsere HörerInnen für heute gegeben. Mir bleibt nur zu sagen, ne, besten Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich konnte mir auf jeden Fall sehr viel mitnehmen, habe sehr viel gelernt heute. Ich hoffe natürlich unsere HörerInnen auch, aber ich bin mir sicher, dass auch sie sich einiges mitnehmen konnten. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute.
Ich danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, wenn spannende Infos auch noch für dich dabei waren. Du noch was lernen konntest, auch schon als Experte für diese Themen. Und alle, die es jetzt hören, können ja mal in die Caption oder so schreiben, was für sie vielleicht das größte Learning war. Das würde mich interessieren. Dann sieht man auch mal, wo wissen die Leute vielleicht schon, wo wissen sie noch nicht so, in welchen Bereichen kann man vielleicht auch noch mehr informieren, noch mehr posten oder so. Das finde ich auch immer sehr spannend. Also schreibt gerne mal, was für euch vielleicht das spannendste Learning war.
Ja, gerne. Hinterlasst uns da gerne Kommentare, wo auch immer ihr uns hört, ne? Spotify, YouTube, gerne auch auf Instagram unter achilles.running. Hinterlasst uns da gerne mal eure Gedanken zu dem Thema. Wenn die HörerInnen jetzt auch dich gerne noch weiter verfolgen wollen, was hast du da für Anlaufstellen? Wo kann man dich und deine Arbeit finden?
Ja, also natürlich über meine Website isabelhessmann.de findet man mein Tun und Wirken, meine Kontaktdaten. Ich komme aus Düsseldorf, habe da meine Praxis für Ernährungsberatung. Wer mal mag, kann gerne einen Termin natürlich bei mir machen, auch eine BIA-Messung, was ich zwischendurch auch schon sagte, diese Messung der Körperzusammensetzung. Bei Instagram bin ich natürlich auch zu finden, auch unter meinem Namen Isabel unterstrich, glaube ich, Hessmann, Isabel unterstrich Hessmann, ja. Und natürlich, vielleicht sieht der eine oder andere mich auch mal im WDR-Fernsehen, da bin ich ja die Ernährungsexpertin.
Ja,
genau, der Doc Esser-Film, da ging es ja auch um Langlebigkeit. Ja. Da bin ich recht regelmäßig auf Sendungen in den verschiedensten Formaten vom WDR. Da kann man mich auch finden und mir zuhören und vielleicht das eine oder andere lernen.
Fantastisch. All das und weitere Links, ne, packe ich wie immer in die Folgenbeschreibung dieser Folge. Liebe HörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge gern und hinterlasst uns, wie gesagt, einen Kommentar auf Spotify, YouTube oder wo auch immer. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächsten Freitag auch wieder einschaltet und bis dahin bleibt gesund und keep on running.